In einem Kontext geschrieben, räumlich, der wesentlich nettere Witterungsbedingungen hat als unser Teil der Welt. Und das Problem dort ist, dass es eher zu wenig Wasser gibt. Deswegen, wenn man irgendwo was Grünes sieht im Land, dann weil irgendwer da Wasser hingegossen hat. Also dass das einfach so von selber grün ist, das ist in den wenigsten Ecken von Israel der Fall. Und in diesem Zusammenhang sagt Psalm 1 von einem Menschen, er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Diejenigen von euch, die nicht so einen grünen Daumen haben, die wissen genau, wovon dieser Psalm redet. Von der großen Hoffnung, möge diese Pflanze dieses Jahr auch das nächste Jahr noch überstehen. Das ist der Hintergrund dieses Bildes. Ein Baum, der im und am Wasser steht, der sonst alles hat, was man braucht. Wärme, Sonne, Nährstoffe, ist alles reichlich vorhanden. Das, was den Baum am Wachsen hindert, am wirklich produktiven, fruchtbringenden Wachsen hindert, das ist der Mangel an Wasser. Aber dieser Baum hier, der steht am Wasser. Der steht mit den Wurzeln bis ins Wasser rein und deswegen geht es diesem Baum so gut. Dieser Vers steht am Anfang der Psalmen und ich lese euch die ersten zwei Verse dazu vor. Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Der gleicht einem Baum, der am Wasser steht, Jahr für Jahr und so weiter. Die Psalmen wollen hier ein Bild malen, wie sowieso die Psalmen vielleicht der Teil der Bibel ist, der besonders stark so versucht, an unsere Vorstellungskraft ranzukommen, uns in die Bilder versucht reinzuziehen. Das ist ja unterschiedlich, wie wir alle so ticken. Manche von uns lesen Gebrauchsanweisungen, andere von uns gucken sich die Bilder auf den Packungen an. Also das ist hier für die, die die Bilder auf den Packungen angucken. Jemand, der sich auseinandersetzt mit dem, was Gott für sein Leben will. Jemand, der nach den Weisungen sich ausstreckt, nach dem Gesetz. Ich erkläre gleich diese Begriffe noch ein bisschen. Jemand, der sein Ohr nicht in die falsche Richtung hängt und sich in einem Umfeld bewegt, in dem Leute sich äußern, denen nichts heilig ist. So jemand ist einer, der eben gepflanzt ist ans Wasser. Und ich gehe nochmal in das Bild rein. Gepflanzt zu sein am Wasser nützt in Hamburg gar nichts. In Hamburg braucht es auch noch Sonne und Wärme und Schutz vor irgendwie zu vielen Hunden, die da irgendwie gegenpinkeln oder so. Ne? Also in Hamburg braucht es noch ganz andere Sachen. Aber in Israel ist das der eine Punkt, den es braucht, damit ein Baum richtig Frucht bringen kann. Und das ist das, was der Psalmist sagen will. Der Psalmist sagt nicht, das Hören auf Gott ist alles. Und wenn ich jetzt gleich rede über das Hören auf Gott als ein Teil dessen, dass wir Gott lieben, dann ist das nicht alles. Also es geht bei Gott lieben nicht ausschließlich darum, ihn zu hören. Aber für ganz viele von uns ist das Hören auf Gott, dass Gott sich zuwenden, der Schlüsselfaktor, der den Unterschied macht. Weil alles andere ist irgendwie vorhanden. Alles andere ist schon verhältnismäßig gut vorhanden. Und das wird nicht für jeden hier gelten, aber für viele von uns wird das gelten, dass das eigentlich der eine Faktor ist. Wenn der sich ändern würde, dann würde wesentlich mehr entstehen können, wesentlich mehr Frucht hervorkommen können. Frucht ist ja auch so ein zwiespältiges Ding. Frucht, der Baum selber hat nichts davon, dass er Früchte bringt. Gar nichts. Der Baum wird durch die Frucht eigentlich nur geschwächt. Der Baum produziert irgendwas und das wird dann ihm abgepickt, abgerissen, es fällt runter und verfault. Also irgendwie, der Baum selber hat von der Frucht gar nichts. Aber Gott hat es so gemacht, dass Bäume Frucht bringen sollen. Gott hat es so gemacht, dass Menschen Frucht bringen sollen. Und weil wir kein doofer Baum sind, sondern Menschen, sind wir vielleicht in der Lage, dass das, was wir an Frucht hervorbringen, auch zu genießen und zu sehen und zu sagen, wie gut, dass etwas von mir ausgeht, was Vögel sättigt oder was neue Bäume hervorbringt oder was sonst in irgendeiner Form Segen ausstreut in dieser Welt. Also beim Hören auf Gott soll es mir heute auch nicht in allererster Linie darum gehen, was habe ich davon, wenn ich auf Gott höre, sondern es geht mir heute hauptsächlich darum, was hat eigentlich Gottes Welt? Was hat Gott selber davon? Was haben andere Menschen davon, dass ich auf Gott höre? Der Psalmist benutzt hier zwei Begriffe. Und ich habe bewusst diese Begriffe jetzt nicht abgeschwächt oder irgendwie umschrieben oder so, weil ich sie kurz erklären will. Das sind beides Begriffe, die uns nicht so ganz einfach sind. Ich fange mal mit dem Schwierigeren an. Das ist der Begriff des Gesetzes. Gesetze sind in unserer Kultur wie in jeder Kultur immer nett, wenn man sie gegen andere anwenden kann. Ja, also dann ist es super, dass es Gesetze gibt. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir alle dankbar, dass es irgendwie um uns herum Gesetze gibt, die andere daran hindern, dass sie dies oder jenes machen, weil die Anwendung dieser Gesetze sie stoppen wird und zurückhalten wird. Wenn wir selber an die Grenzen unserer Entfaltungsmöglichkeiten kommen, weil wir irgendwo gegen ein Gesetz stoßen, also wenn zum Beispiel 6-jährige Kinder merken, dass es ihnen tierisch Spaß macht, irgendwie auf einem anderen Kind rumzuprügeln, ja, dann ist die Anwendung des Gesetzes, du sollst deinen Klassenkameraden nicht hauen, für dieses Kind nicht so angenehm, also aufs Erste nicht so angenehm. Mittelfristig und langfristig könnte dieses Kind aber durchaus lernen, dass es tatsächlich einen gewissen Vorteil hat, sogar wenn dieses Gesetz gegen ihn selber angewandt wird. Auf einmal gibt es Freunde. Auf einmal rennen nicht mehr alle schreiend aus dem Zimmer, wenn ich den Raum betrete, zum Beispiel. Also es hat auch mal was für mich. Aber es hat häufig erst so was Verzögertes für mich. Wir tun uns nicht so leicht mit dem Begriff Gesetz. Und dann sind wir noch in einer Gesellschaft, die unglaublich individualisiert ist. Ich war bei einem Seminar gestern und vorgestern und stellte fest, dass seine Frau mir schräg gegenüber dieselbe Jacke trug wie ich. Und dann stellte ich erleichtert fest, nein, ihr Reißverschluss, der ist aus Metall und meiner ist aus Plastik. Wir hatten doch nicht dieselbe Jacke. Also na, wir sind irgendwie in einer Gesellschaft, in der es offensichtlich nicht so ganz unwichtig ist, dass wir hier nicht alle irgendwie 100 Leute in einem, also die Älteren wissen jetzt, was ich meine, nicht alle 100 Leute in einem Mao-Anzug sitzen, sondern dass jetzt jeder hier irgendwie seine Klamotten sich zusammensuchen kann, seinen Ausdruck wählen kann, irgendwie sagen kann, na, so möchte ich das machen oder so passt mir das und so will ich das. In unserer Gesellschaft ist Individualität und das Leben können von Individualität ein unglaublich hoher Wert. Und ich will den nicht werten, weil der ist nicht falsch und der ist nicht richtig. Das ist einfach ein in unserer Gesellschaft existierender Wert. Wir ahnen alle so ein bisschen, wenn wir, jetzt nehme ich wieder den Begriff von vorhin, aber ich könnte jetzt auch einen anderen nehmen. Wenn wir zusammen eine Himalaya-Expedition machen, dann würden wir gerne Leute haben, die den Wert der Individualität nicht so hoch hängen. Auf einer Himalaya-Expedition hätte ich gerne Leute, die ganze Zeit losgehen unter der Überschrift »Keiner bleibt zurück«. Das wäre mir ein etwas wichtigerer Wert. Wir können diesen Wert der Individualität in unserer Gesellschaft so hochfahren, weil es uns so unglaublich gut geht. Weil es uns so wahnsinnig gut geht. Also ich hoffe, dass die meisten von euch zwischendurch sagen, es ist der Hammer, wie gut es uns geht. Ja, es ist Egon Kusch, der da hinten sitzt, der sagt immer gerne, ein Hartz-IV-Empfänger heutzutage hat mehr finanzielle Möglichkeiten als ein Facharbeiter in den 50er Jahren. Es geht uns unglaublich gut. Es geht uns unglaublich gut. Wir schwimmen in Möglichkeiten. Auch diejenigen von uns, die innerhalb unserer Gesellschaft sehr eingeschränkt leben müssen. Und in so einer Gesellschaft kann man sich ausdrücken. Aber wir ahnen alle so ein bisschen, wenn der Druck da sein würde, wenn wir alle auf Schlag einfach mal nur 10% unseres Einkommens hätten, also so wie das dem Großteil der Welt geht, ja, wenn wir alle nur noch 10% unseres Einkommens hätten, dann ahnen wir, könnten andere Werte als Individualität uns auf einmal deutlich wichtiger sein. Dann ist es mir vielleicht ziemlich egal, ob schräg gegenüber jemand dieselbe Jacke hat wie ich. Ich bin froh, dass ich eine Jacke habe. Und wenn ich gut drauf bin, dann bin ich froh, dass mein Gegenüber auch eine Jacke hat. Das ist dann schon mal super. Und dann geht es auf einmal um ganz andere Werte. Also ich glaube, wir tun uns in unserer Gesellschaft mit diesem Gesetz, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, dass es Dinge gibt, die gelten für jedermann. Damit tun wir uns in unserer Gesellschaft viel schwerer als in vielen anderen Gesellschaften, weil wir in einer Luxusgesellschaft leben. Die Autoren der Bibel leben in einem Umfeld, in dem das Leben viel, viel rauer ist. Viel rauer ist. Also ungefähr so wie Kindergarten. Ja? Also Hierarchien müssen festgelegt werden und fremde Welt und auf einmal fremde Leute, die über mich bestimmen dürfen, weg von zu Hause und also irgendwie so. Ne? Und in so einem Umfeld ist es total wichtig, dass es einfach gute Regeln gibt. Und dass es jemanden gibt, der diese Regeln durchsetzen kann. Das ist gut für mich, damit ich mich einnorden kann und das ist gut für alle anderen. Und am Ende ist es so, dass wenn man den Kindergarten verlässt, dass es die schönste Zeit des Lebens war. Also bis dahin zumindest. Also der Autor dieses Psalms sagt, jemand, der auf das Gesetz hört, der auf das hört, was Gott sagt, was für Menschen gilt, dem geht's gut. Der bringt Frucht. Das andere Wort, das hier verwendet wird, Weisung, das ist der Begriff des Gesetzes und der Begriff der Weisung ist sehr eng aneinander gelehnt. Der ist ja ein bisschen weicher. Ja? Also ich rate dir dringend, Folgendes zu beachten. Na? Also gibt ja so Sachen, man ist ja nicht in allem selber schlau, sondern gut, wenn man irgendwo sein Ohr irgendwo hinneigt. Und hört, was ist denn jetzt ratsam? Es ist vielleicht kein direkter Befehl, es ist kein Gesetz, dass wenn ich mich dagegen wende, dann irgendwas mich heimsucht oder sowas. Aber es ist hilfreich, nicht jede Entscheidung komplett alleine zu treffen, ohne Beratung. Und jetzt sagt die Bibel, dass Gott das eben sein will. Gott will uns Gesetz sein und er will uns Weisung sein. Er will uns Orientierung sein. Und er sagt, wohl dem, der da sich hinwendet, der sein Denken darauf richtet, seine Werteorientierung von dort holt, der für sich aus dem Hören Gottes heraus in der Lage ist zu sagen, diese Linie ist für mich eine rote Linie und die überschreite ich auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Hier ist Schluss. Ich gehe über diese Linie nicht rüber. Und das ist nicht dann etwas, was mir von außen irgendwie gegeben wird und wenn ich die übertrete, dann kommt irgendwann die Polizei und bittet mich zu freundlichen Gesprächen. Nein, diese Linie, die setze ich mir selber. Wir haben vorhin gesungen, ne? Ich entscheide mich. Und da hieß es, ne? Ich entscheide mich für dich, ich entscheide mich für Gott. Aber dieses Ich entscheide mich, das gehört irgendwie zum Christsein dazu. Das gehört eigentlich zum Leben dazu. Manche von uns brauchen aber Jahrzehnte, um das zu lernen. Ich entscheide mich. Ich treffe Entscheidungen, ich ziehe Linien, ich definiere mir einen Raum und richtig gesagt, ich lasse mir von Gott einen Raum definieren. Ich lasse mir von Gott sagen, wo ich hingehöre. Wo der Raum ist, in dem ich machen kann so ein bisschen, was ich will. Einfach weil mein liebender Vater im Himmel sich freut, wenn ich mich austobe. Aber genauso lasse ich mir von Gott definieren, wo die Linien sind, wo er sagt, ich will nicht, dass du darüber hinweg trittst. Es gibt einen, finde ich, bewegende Filmtrilogie von Lars von Trier. Da gibt es ein Theaterstück gefilmt, viel von oben abgefilmt. Und da sind die Grenzen der Häuser sind so weiße Striche. Also die Häuserwände kann man nur mitdenken für dieses Theaterstück, für diesen Film. So ein bisschen ist das so bei Gott. Gott macht nichts anderes, als dass er Kreidelinien in unser Leben zieht. Und jetzt kann ich sagen, ihr seid alle doof. Und das ist nur ein Strich, und das ist keine Mauer. Ne? Spielt doch allein und kann da rausgehen und die Tür hinter mir zuknallen. Ich kann aber auch sagen, weil es die von Gott gezogene Linie ist, will ich sie nicht übertreten. Und jeder, der schon mal als Kind mit solchen Linien gespielt hat, dass das das Haus ist und das die Eingangstür, der weiß, was das für einen unglaublichen Reiz auslöst, vielleicht doch mal durch die Mauer zu gehen. Die Bibel redet fast von der ersten bis zur letzten Seite davon, was das für einen Reiz auslöst, durch die Mauer zu gehen. Wir hören auf Gott, weil es Frucht hervorbringt in unserem Leben. Was ist die Frucht eines menschlichen Lebens? Die Frucht, Galaterbrief Kapitel 6, die Frucht im Leben eines Menschen ist Liebe. Diese Frucht sieht ganz unterschiedlich aus. Vorhin habe ich von Blumen geredet und eine Rose sieht anders aus als eine Narzisse und anders aus als ein Gänseblümchen. Und es gibt Orchideen, da weiß man gar nicht, ob das eine Blume ist oder irgend so ein Plastikzeug, was jemand zusammengepresst hat. Die eine Frucht ist Liebe. Und diese Liebe hat ganz verschiedene Ausdrucksarten. Aber hier Psalm 1 zu verbinden mit dieser Bibelstelle im Neuen Testament sagt, wenn du willst, dass du in der Liebe wächst, in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu Menschen, dann brauchst du das Hören auf Gott. Hier im Psalm 1 das Hören auf die Weisungen, auf die Gesetze Gottes. Was Gott gesetzt hat für Menschen. Einiges ist ja sehr bekannt, ne? Also 10 Gebote und irgendwie so, aber es geht gar nicht so sehr darum, an einer einzelnen Linie, an genau diesem Wort irgendwie hängen zu bleiben, sondern es geht darum, im Hören auf das ganze Wort Gottes mehr und mehr zu begreifen, wie gestaltet Gott denn Linien? Wie gestaltet Gott denn Räume? Was für eine Architektur hat Gott für menschliches Leben im Kopf? Psalm 1. Ich gehe in eine zweite Geschichte. Ich gehe in eine Zeit, die unserer sehr, sehr ähnlich ist in mancherlei. In der Bibel heißt es über diese Zeit, dass ein Wort Gottes selten war. Und das meint nicht, dass nicht jemand irgendwie eine Bibel bei sich rumstehen hatte, das hatten die Leute damals nicht, viel zu kostbar, sondern es meint, dass Gott etwas Neues geredet hat. Etwas Individuelles, etwas in dem Moment passend Spezifisches. Das war in diesen Tagen selten. Das gab es fast nicht. Ich höre immer wieder von Christen, die von außerhalb Westeuropas kommen und zu tun haben mit uns hier in Westeuropa, dass die immer so ein bisschen irritiert sind, wie fern Gott von uns ist. Wie, ihr hört ihn nicht. Wie, du hast noch nie einen Engel gesehen? Du hast noch nie einen Traum gehabt von Gott? Also für manche Leute außerhalb des westeuropäischen Raums sind wir arme Schweine. Ja, die gucken uns an und sagen, ja, spirituell sind die alle so leicht. Ne? Die brauchen Hilfe. Deswegen senden wir aus der ganzen Welt Missionare nach Westeuropa, um uns in unserer Behinderung zu helfen. Ja? Und das ist ja auch nett so. Das ist ja auch eine Form von Inklusion. Also das, was wir haben hier in Westeuropa, entspricht dieser Bibelstelle irgendwie ganz gut. Ein Wort Gottes ist selten oder war selten. Jetzt zoomt die Geschichte rein in eine, ich sag mal, in einen Priesterhaushalt. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus Kloster und Familiengemeinschaft. Die Leute, die hier zusammengelebt haben, die haben Familien gehabt, aber die Frauen kommen fast nicht vor. Also viele waren für eine Zeit lang dort als Männer, für einen Monat oder für zwei Wochen und sind dann wieder zurück in ihre Familien. Ganz paar wenige waren an diesem Ort die ganze Zeit. Ihre Familien waren irgendwie dann, ihre Frauen oder so, waren 100 Meter weiter, haben die gewohnt. Und dann sind die auch abends immer wieder nach Hause gegangen und haben da geschlafen und so. Aber es ist eigentlich so eine Männerwelt. Ist nun mal so. In dieser Geschichte, die hier spielt, kommt ein Junge vor. Samuel ist sein Name. Samuel ist ein Geschenk. Ein absolutes Geschenk. Seine Mama konnte keine Kinder kriegen. Und sie war, was gut war, ihr Mann hat sie geliebt. Ihr Mann hat sie wirklich geliebt. Und das wird sehr deutlich in dieser Geschichte. Aber sie ist verzweifelt. Sie will ein Kind. Sie will ein Kind. Und irgendwann kommt es zu so einer richtig unpassenden Szene im Gottesdienst. Oder am Rande eines Gottesdienstes, muss man sagen. Ja? Die ist da am Schluchzen und am Schreien und am Murmeln und die ganze Zeit mit Gott am Hadern, weil sie ein Kind will. Ja? Und wie es sich dann für den Leiter des Gottesdienstes leider manchmal gehört, ne, geht er dahin und sagt, also kannst du deinen Rausch nicht woanders ausschlafen. Ein Beispiel für priesterlich-theologische Fürsorge sozusagen. Ja? So, und in dieser Situation schüttet sie dann ihr Herz vor diesem Priester aus. Er ist ein besonderer Mann. Ich sage zu ihm gleich noch ein bisschen was. Er ist eigentlich ein Guter, aber der hat auch seine Macken. Er sagt dir, alles gut, nächstes Jahr, wenn du wiederkommst, hast du ein Kind im Arm. Auch das nicht unbedingt gerade seelsorgerlich so das Allerfeinste, was man so machen kann. Das hätte man auch irgendwie ein bisschen netter begleiten können. Und super gefährlich. Ja, also ich hoffe, dass ihr mit solchen Zusagen anderen Leuten gegenüber sehr, sehr, sehr vorsichtig seid. Ja, also, ja, gut. Er war sich sicher und es ist tatsächlich, nächstes Jahr kommt sie wieder und sie hat ein Kind. Als dieses Kind etwas größer ist, Kindergartenalter plus minus, gibt sie dieses Kind in die Obhut dieser priesterlichen Gemeinschaft. Der Junge wächst also in diesem Männerverein auf. Einmal im Jahr kommt seine Mama, bringt ihm neue Klamotten und so, ne, bist du groß geworden? Ne? So, also kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also er wächst heran in diesem Haushalt. Der Priester, der ihn damals sozusagen ins Leben gerufen hat, der gesagt hat, nächstes Jahr wirst du mit einem Baby hier sein, dieser Priester ist inzwischen erblindet. Er ist immer noch der Chef. Er ist auch ein guter Mann irgendwie. Aber seine Söhne, die willst du nicht geschenkt haben. Seine Söhne sind bestechlich, gierig und gefräßig. Also wenn Leute opfern, Tiere opfern, dann holen die sich aus dem Fleischbottich für sich die schönsten Stücke raus. Was ihnen absolut verboten ist. Aber die sagen, wir sind die Priesterfamilie. Mein Vater ist Priester. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wie das so läuft. Und deswegen ist Gott sauer auf Eli, weil Eli, dieser Vater, seine Söhne nicht im Griff hat. Weil er sie nicht stoppt. So ist das nun mal. Och, die Jungs. So. Und in dieser Situation, Eli, ein alter Mann, seine eigentlich ihm nachfolgenden Söhne, die will keiner geschenkt haben, oder erst recht nicht als die Priester des Landes, und dann Samuel. Und in dieser Situation wacht Samuel eines Nachts auf, weil jemand ihn gerufen hat, seinen Namen gesagt hat. Und was macht ein ordentliches Kind, wenn man mitten in der Nacht den Namen hört? Das läuft zu Mama und Papa. Das war bei ihm nicht möglich. Ja? Also er läuft zu Eli. Er sagt, ja, was ist? Und Eli sagt, ja, ne, also komm, setz dich mal, ne, wieder hinlegen, ne, so, gib mal Ruhe. Ne? Und das geht dreimal so in dieser Nacht. Dreimal steht Samuel tatenfroh vor Eli, der wahrscheinlich jedes Mal aus seinem Nachtschlaf geweckt wurde, und sagt, ja, hier bin ich. So, ne? Und endlich beim dritten Mal realisiert Eli, dass es hier was anderes im Spiel sein könnte. Hey, der Mann ist Priester. Er ist eigentlich geistlich gar nicht schlecht drauf. Aber die Variante im Kopf zu haben, dass es sein könnte, dass Gott nachts jemanden mit Namen ruft, dafür musste man ihn in einer Nacht dreimal wecken, damit er das überhaupt in Betracht zieht. Das ist wie in Westeuropa. Das ist genau dieselbe Situation. Und jetzt sagt Eli ihm, also wenn das nächste Mal jemand deinen Namen ruft, dann sagst du, hier bin ich, dein Knecht hört, dein Diener hört. Und das geschieht. Was er jetzt alles hört und so, ist alles gar nicht so wichtig. Aber der Satz ist cool. Das ist der richtige Satz. Wenn du diesen Satz 17 Mal am Tag sagst, also möglichst so, dass deine Kollegen den nicht hören, weißt du, morgens, bevor du das erste Mal deinem Kind gegenübertrittst, bevor du das erste Mal in den Spiegel guckst morgens, bevor du dem Busfahrer deine HVV-Karte zeigst, bevor du am Pförtner vorbeigehst, den du freundlich grüßt, bevor du dein erstes Kundengespräch hast, bevor du ins Meeting musst, dieses Geliebte um 11.30 Uhr, bevor du mit den beiden Kollegen zum Essen gehst, bevor du um 15.40 Uhr das erste Mal etwas verzweifelt auf die Uhr guckst, kurz bevor du die Haustür aufschließt, kurz bevor du den Fernseher anmachen willst. Dieser Satz kann dein Leben verändern. Dieser Satz kann dein Leben verändern. Und ich gehe mal zurück an den Anfang der Predigt. Noch viel wichtiger, er verändert das Leben deines Umfeldes. Wenn du mit Gott unterwegs bist, ist für dich sowieso 98% irgendwie eingetütet. Wir ziehen das Ding hier durch und am Ende bist du in der Ewigkeit. Und da ist alles gut. Aber wenn dir die Sache mit Gott wichtig ist, dann ist dir auch wichtig, was Gott wichtig ist. Und Gott hat eine Idee von dieser Welt, das ist der Hammer. Gott hat einen Traum von dieser Welt, unglaublich. Gott hat einen Traum von deinen Kindern. Gott hat einen Traum von deinem Ehepartner. Gott hat einen Traum von deinem Arbeitskollegen. Gott hat einen Traum von deiner Firma. Gott hat einen Traum von deiner Nachbarschaft. Gott hat einen Traum für dein Umfeld. Und der Pinsel, den er benutzen möchte, das bist du. Das bin ich. Mit mir will er malen. Weil er nicht so ein Fünftklässler ist mit so einem Aldi-Pinsel. Nein, weil er der Meistermaler ist. Geht er pfleglich mit mir um. Ich werde mit den Jahren immer gebrauchbarer. Aber versteht ihr, mit mir passiert in dem all dem gar nicht so wahnsinnig viel, vermeintlich. Dass ich höre auf Gott, das hat ganz, 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 ganz viel damit zu tun, was in meinem Umfeld passiert. Dass ich Frucht bringe. Dass Segen von mir ausgeht. Dass ich in der Lage bin zu lieben, wo ich das gestern noch nicht war. Dass ich in der Lage bin zu lieben, wo ich das gestern noch nicht konnte. Gott hat einen Traum für deine Beziehung zu ihm. Gott will dich hören lassen, auch damit zwischen euch mehr läuft. Damit du weißt, was ihm Freude macht. Damit du spürst, was ihn bewegt, weil es ihn bewegt. Wir sind in dieser riesen Überschriftsreihe Gott lieben. Und ich glaube tatsächlich, dass das für viele das Schlüsselding ist, zu sagen, ich will Gott hören. Ich will meiner Liebe zu Gott Ausdruck verleihen, indem ich Gott zuhöre. Indem ich einen schlichten Satz sage und lebe, indem ich in die Bibel schaue, indem ich einfach meine Ohren ein bisschen mehr öffne, in der Erwartung, dass ja Gott reden könnte. Also ich hoffe, wenn du mal nachts aufwachst und hast deinen Namen gehört und hast kein Kind bis zum 5. Lebensjahr, dann sag doch mal in die Nacht rein, hier bin ich, dein Knecht hört. Wenn du da neben dir einen lachenden Ehepartner findest, dann weißt du, dass der Scherz gelungen ist. Wenn nicht, könntest du das Erlebnis deines Lebens machen. Aber du kannst dieses Erlebnis deines Lebens auch machen in deinem Betrieb um 14.17 Uhr. Du kannst dieses Erlebnis hier in dieser Welt machen. Ich spare mir mal die letzte Bibelstelle, ich erzähle sie nur kurz inhaltlich. In Johannes 10 sagt Jesus von sich, ich bin der gute Hirte. Und dann sagt er, meine Schafe hören meine Stimme. Und für mich klingt das wie eine richtig gute Nachricht. Gott sagt, ich kann seine Stimme hören. Kennt ihr das, wenn Kinder dich verzweifelt, verheult angucken und sagen, ich werde nie schleifen können. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, was das Thema bei euch zu Hause dann ist, so, ne? Ich werde nie multiplizieren können oder keine Ahnung, was die Themen sind. Ja? Du als Mutter und du als Vater, du kannst da stehen und kannst sagen, doch, das wirst du können. Vielleicht bist du jetzt im Moment nicht in der Lage, das zu hören. Aber doch, ich weiß das. So geht es Gott, was unsere Hörfähigkeit angeht. Es kann sein, dass du hier sitzt und dass du jetzt ausführlich sagen kannst, was du alles probiert hast, um Gott zu hören, und du kannst es nicht. Aber der Vater im Himmel, der weiß, dass du es kannst. Du hast es vielleicht noch nie geschafft. Du hast es vielleicht noch nie erlebt. Du hast es vielleicht noch nie wahrgenommen, dass du es kannst. Aber der Vater im Himmel, der weiß. Du kannst seine Stimme hören. Und er fühlt sich geliebt, wenn du seine Stimme hörst. Er fühlt sich geliebt. Und darum ging es mir in meiner Predigt. Zu wachsen in der Liebe zu Gott. Wir stellen uns da manchmal so komplizierte und schwierige und aufwendige Sachen vor. Erster Schritt. Hör ihm doch einfach mal zu. Hör ihm einfach mal zu. Ich bete mit uns. Vater, wir wollen uns dir anvertrauen. Vorhin haben wir gesungen, dass unser Verstand Nein sagt und unser Herz sich zu dir hinwendet. Aber wir wollen, dass das alles in uns sich dir zuwendet. Unser Wollen und unser Verstand, unser Fühlen, unsere Instinkte, unsere Reflexe. Und wir legen dir da unsere Hilflosigkeit hin. Herr, ich lege dir das hin, dass ich mich manchmal fühle wie ein Kind, das die 100. Mal versucht hat, die Schleife zu binden. Und ich bin dir von Herzen dankbar, dass du über all dem nicht die Geduld verlierst. Ich bin dir von Herzen dankbar, dass ich von dir höre, dass ich es schaffe. Herr, lange bevor ich an dich geglaubt habe, da hast du schon an mich geglaubt. Herr, ich möchte dich bitten, dass ich dich nicht enttäusche. Ich will dich lieben. Und du siehst mein kümmerliches Herz und die Beschränktheit meines Denkens. Aber ich will dich lieben. Vater, und so bitten wir dich, nimm uns an die Hand. Amen.